Willkommen zu einer neuen Folge KI2Go, der Podcast von MyEinNetzwerkDach, in dem wir für euch knifflige Themen aus dem KI-Bereich zusammen mit unseren Experten aus dem Netzwerk in kleine 15-Minuten-Folgen unterbrechen. Mein Name ist Jan, ich bin Mitgründer des Netzwerks. Und normalerweise lade ich die Gäste ja zu einem Live-Gespräch hier im Podcast ein, um gemeinsam in die Tiefe gehen zu können. Dieses Mal machen wir aber etwas anderes, etwas Besonderes. Ihr hört heute einen aufgezeichneten Vortrag, der exklusiv gehalten wurde für unsere Community. Und das Ganze von niemand Geringerem als Professor Dr. Karl Friedrich Fischbach. Professor Dr. Fischbach ist Neurobiologe und Biochemiker, war Professor für Biophysik und Molekularbiologie an der Universität in Freiburg und zählt zu den prägenden Stimmen, wenn es um das Verständnis von Gehirn, Informationsverarbeitung und künstlicher Intelligenz geht. Bekannt wurde er schon in den 1970er Jahren mit seinem Vortrag Metamorphose des Maschinenbildes. Ein Text, der seinerzeit deutlich voraus war und den er heute in den Kontext der aktuellen KI-Entwicklung stellt. Er verbindet dabei historische Perspektiven mit den rasanten Fortschritten von heute. Von den ersten Lernprogrammen geht es dann über neuronale Netze bis hin zu GPT-4, Gemini und AlphaGo. Und er stellt die großen Fragen. Welche Chancen eröffnen uns KI, welche Risiken müssen wir regulieren und wie verhindern wir, dass wir Menschen im Prozess marginalisiert werden? Ihr hört jetzt gleich die Originalaufzeichnung des Vortrags und ich verspreche euch, es ist eine tiefgründige und zugleich vorausschauende Reise durch die Metamorphosen der Maschinen. Und damit Bühne frei für Professor Dr. Karl Friedrich Fischbach.
Als Neurobiologe, der sich früh mit der Kybernetik auseinandergesetzt hat, habe ich 1979 eine Vorlesung gehalten, die unter dem Titel Künstliche Intelligenz, Metamorphose des Maschinenbildes bekannt wurde. Sie erschien 1981 in gekürzter Form in der Zeitschrift Umschau. Ich habe den vollständigen Text des historischen Artikels kürzlich auf meiner Webseite seniorentreff.ai veröffentlicht, ergänzt um ein Vorwort, das die Brücke zur Gegenwart schlägt. Die Links findet ihr in der Beschreibung dieses Meetings, hoffe ich, oder direkt unter der Startseite auf Seniorentreff.ai über den Link zurück in die Zukunft. Mein Fazit erwähne ich gerne bereits zu Beginn, damit es am Ende nicht untergeht. Die Metamorphose des Maschinenbildes hat dramatische Züge angenommen. Wir schaffen etwas, das größer werden könnte als wir selbst. Darum gilt, wir müssen versuchen, die Richtung mitzubestimmen. Ich möchte meine Gedanken von 1979 in den Kontext der heutigen rasanten Entwicklung der KI stellen. Ich war damals überzeugt und bin es heute noch, dass Intelligenz primär eine Frage der Informationsverarbeitung ist, nicht des zugrunde liegenden Substrats. Diese kybernetische Perspektive, inspiriert von Pionieren wie Norbert Wiener oder Alan Turing, sieht den Menschen wie die Maschine als System, die durch Feedbackschleifen lernen und Anpassung funktionieren. Ich fühle mich in dieser Hinsicht heute eng verbunden mit Geoffrey Hinton, der ebenfalls aus der Neurobiologie kommt und als Godfather of Deep Learning gilt. Hinton hat inspiriert vom Gehirn früh erkannt, dass neuronale Netze Maschinen ermöglichen, Muster zu lernen und zu generalisieren. Ein Gedanke, den meine Vorlesung von 1979 vorweggenommen hat. Lassen Sie uns gemeinsam zurückblicken, die Gegenwart analysieren und in die Zukunft schauen. In den späten 1970er Jahren waren Computer meist noch sehr große, teure Maschinen, die hauptsächlich in Universitäten und Firmen standen. Die KI-Forschung steckte in den Kinderschuhen. Der erste KI-Winter, eine Phase, in der nichts vorwärts zu gehen schien, lag hinter uns und neuer Optimismus keimte auf. In meiner Vorlesung stellte ich die Frage, können Maschinen denken und greift dabei auf Alan Turings berühmten Test zurück, den er 1950 publiziert hat. Turing schlug ein Imitationsspiel vor, bei dem eine Maschine durch schriftliche Kommunikation einen Menschen imitieren muss, um als intelligent zu gelten. Er wollte emotionale Barrieren umgehen und den Fokus auf das Verhalten legen. Wenn die Maschine sich wie ein denkendes Wesen verhält, warum sollten wir ihr dann Intelligenz absprechen? Um das zu illustrieren, griff ich in meiner damaligen Vorlesung ein konkretes Beispiel auf. Das Damespielprogramm von Arthur L. Samuel aus den 1950er Jahren. Samuel, ein Pionier bei IBM, entwickelte ein Programm, das nicht nur Dame spielte, sondern lernte. Er schaute Züge voraus, bewertete Stellungen mit einem Polynom, basierend auf Faktoren wie Steinverhältnis, Zentrumskontrolle und Beweglichkeit und nutzte die Minimax-Methode, um den besten Zug zu wählen. Wichtig war, es lernte auf zwei Ebenen. Zuerst durch auswendig lernen, speichern und wiederverwenden bereits bewerteter Stellungen. Dann durch verallgemeinerndes Lernen, bei dem es die Koeffizienten seines Bewertungspolynoms anpasste, basierend auf Korrelation zwischen einem Zug und dessen Ergebnis. Das heißt, jede Zugstellung wurde neu bewertet und dann verglichen mit dem, was erwartet worden war. Und das Endergebnis, das Programm besiegte seinen Schöpfer und sogar einen Meisterspieler, der jahrelang ungeschlagen war. Neely, der Gegner, lobte es für sein perfektes Endspiel. Dieses Beispiel diente mir, um Intelligenz zu definieren. Die Fähigkeit, vorauszuschauen, zu bewerten, zu entscheiden und aus Konsequenzen zu lernen. Maschinen konnten das bereits damals und das ohne neuronale Netze, nur mit regelbasierten Algorithmen. Ich besprach auch gängige Vorurteile, die bereits damals die Akzeptanz behinderten und vor allem den Blick auf die Zukunft, so wie dies auch heute noch geschieht, vernebelten. Erstes Vorurteil: Computer sind nur zählende Idioten. Falsch, sagte ich. Ihre Logikgatter ermöglichen komplexe Systeme ähnlich wie Neuronen im Gehirn. Ein Mensch würde auch keinem einzelnen Neuron Intelligenz und Bewusstsein zubilligen. Zweites Vorurteil: Computer können nicht lernen. Samuels Programm widerlegte das. Drittes Vorurteil: Computer sind nicht kreativ. Ich zitierte Computerlyrik und argumentierte, dass Kreativität Neukombination von Gelerntem ist, etwas, das Maschinen simulieren können. Nur weil wir glauben zu wissen, wie etwas funktioniert, das kann kein Argument gegen Kreativität sein, denn dann wäre auch unsere Kreativität wegforschbar. Viertes Vorurteil: Computer können nicht klüger werden als ihre Programmierer. Wieder falsch. Lernende Programme sammeln Erfahrung und übertreffen Individuen. Fünftes Vorurteil: Computer haben keine Gefühle. Ich warnte vor Dogmatismus. Basierend auf Turings Test geht es um Verhalten, nicht um inneres Erleben. Und philosophisch: Wenn Gefühle Informationsverarbeitung sind, warum sollte Silizium das nicht ermöglichen? Meine kybernetische Sicht war entscheidend. Es kommt auf die Struktur der Informationsverarbeitung an, nicht auf biologisches Substrat oder Silizium. Das Gehirn ist ein Netzwerk von Neuronen, das Signale verarbeitet. Das macht auch ein Computerchip. Diese Ideen teile ich mit Geoffrey Hinton. Hinton, der in den 1970er Jahren in Edinburgh studierte und neurobiologische Modelle erforschte, entwickelte den wichtigen Algorithmus der Backpropagation. Dafür bekam er 2024 den Nobelpreis. Dieser Algorithmus ermöglicht es, einem KI-Netzwerk aus seinen Fehlern zu lernen. Wenn das Netzwerk eine falsche Antwort gibt, schickt der Algorithmus ein Fehlersignal von der letzten Schicht des Netzes zurück zur ersten. Dabei wird auf dem Rückweg für jede einzelne Komponente ermittelt, wie groß ihr Anteil am Gesamtfehler war. So weiß das Netzwerk genau, an welchen Stellschrauben es drehen muss, um beim nächsten Mal ein besseres Ergebnis zu erzielen. Hinton sah das Gehirn als Inspiration. Neuronen feuern, Synapsen stärken oder schwächen sich durch Lernen. Seine Arbeit in den 1980er Jahren legte den Grundstein für Deep Learning, das heute alles antreibt. In den 1980er und 1990er Jahren erlebten wir den zweiten KI-Winter. Funding trocknete ein, weil regelbasierte Systeme an Grenzen stießen. Aber Hinton und Kollegen wie Jan Le Cun und Joshua Bencio hielten durch, bauten auf neuronale Netze, inspiriert von der Biologie. Die Rechenpower damaliger Chips limitierte aber die Anzahl der verwendbaren künstlichen Neuronen. Der Durchbruch, im Grunde durch reine Hochskalierung, kam in den 2010er Jahren mit mehr Rechenpower, Big Data und GPUs explodierte Deep Learning. 2012 gewann AlexNet, ein von Hinton betreutes Netz, den ImageNet-Wettbewerb. Es erkannte den Inhalt von Bildern besser als je zuvor. 2016 besiegte AlphaGo von DeepMind den Go-Weltmeister Lee Sedol. Go ist komplexer als Dame oder Schach. AlphaGo lernte durch Reinforcement Learning, ähnlich wie Samuels Programm, aber mit Milliarden von Simulationen und mit neuronalen Netzen. Heute im Jahr 2025 ist KI allgegenwärtig. Große Sprachmodelle wie GPT-4, Gemini oder Grok generieren Text, Code, Bilder. Sie basieren auf Transformern, die Aufmerksamkeitsmechanismen nutzen, um Kontexte zu verarbeiten. Hinton warnte 2023 vor den Risiken. KI könnte intelligenter werden als wir. Und das Alignment-Problem, wie wir sicherstellen, dass die KIs unsere Werte teilen, ist akut. Er verließ Google, um frei sprechen zu können. Seine neurobiologischen Wurzeln machen ihn zu einem Verbündeten. Er sieht KI als digitale Intelligenz, die die biologische übertreffen könnte, weil sie skalierbar ist. Mehr Neuronen, mehr Daten ohne biologische Limits. Das DAME-Programm von Samuel war der Vorfahre von Deep Learning. Vorurteile wie KI ist nicht kreativ, werden heute durch Tools wie DALL-E oder Midjourney widerlegt, die Kunst erzeugen. Die Automatisierung der Kopfarbeit, die ich 1979 warnend ansprach, ist heute Realität. Journalisten, Programmierer, Künstler sehen ihre Jobs verändert. ChatGPT schreibt Artikel, Stable Diffusion malt Bilder. Das führt zu Sinnverlust oder kann dazu führen, wie ich es nannte, viele Menschen fühlen sich entmachtet, wenn Maschinen die intellektuelle Arbeit übernehmen und wir werden zudem durch die Echtheit, in Anführungszeichen, der Fake News extrem manipulierbar. Aber es gibt auch Positives. KI hilft in der Medizin, bei Klimamodellen, in der Neurobiologie. Als ehemaliger Neurobiologe sehe ich viele Parallelen zwischen dem Gehirn und KI. Hintens Arbeit ermöglichte es, Gehirnmodelle zu simulieren. Heute analysieren KI-Systeme neuronale Daten bereits besser als Menschen. Doch die gesellschaftlichen Konsequenzen sind enorm. In den 1970er Jahren automatisierten wir die Handarbeit, heute die Kopfarbeit. Fabriken sind bereits menschenleer, Büros werden es. Arbeitslosigkeit steigt, davon bin ich überzeugt, und das ist brisant, trotz Debatten über das bedingungslose Grundeinkommen. Und Verantwortung verdampft, wie bereits Josef Weizenbaum warnte. Wer ist schuld, wenn eine KI falsch entscheidet? Der Programmierer, die Herstellerfirma, die KI selbst? Kann sie Verantwortung übernehmen? Hinten teilt diese Sorgen. Er spricht von existenziellen Risiken. Wenn Superintelligenz entsteht, meine kybernetische Sichtweise bestätigt das. Wenn das Substrat egal ist, könnte Siliziumintelligenz die biologische bei weitem überholen. Das muss nicht zu unserer aktiven Ausrottung führen. Also wir müssen nicht auf Terminator warten oder so. Aber es könnte bedeuten, dass wir marginalisiert werden, dass wir Menschen die Ameisen der Zukunft werden. Wir betrachten Ameisen ja nicht als unsere Feinde. Wir erlauben nur nicht, dass sie sich in unserer Küche breit machen. Wir müssen versuchen, die Entwicklungsrichtung mitzubestimmen. Ethische Frameworks und Regulierungen sind notwendig. Ich spreche hier zu einem Netzwerk der Dachregion. Deutschland, Österreich und die Schweiz sind bereits Vorreiter. Wir dürfen uns nicht scheuen, auch die Notwendigkeit von Regulierungen anzusprechen. Das Grundprinzip ist, wir dürfen uns nicht überrollen lassen. Wir müssen aktiv die Richtung mitbestimmen. KI ist kein Naturgesetz, das einfach über uns hereinbricht. Sie ist allerdings mehr als nur ein von Menschen geschaffenes Werkzeug. Sie wird über unseren Kopf hinauswachsen und gerade deshalb müssen wir als Gesellschaft die Spielregeln für ihren Einsatz jetzt festlegen. Wenn wir es nicht tun, tun es andere, oft rein nach kommerziellen oder staatlich egoistischen Interessen. Konkret ausgemalt bedeutet das, statt passiv abzuwarten, wir definieren aktiv, welche KI-Anwendungen wir in unserer Gesellschaft wollen und welche nicht. Wollen wir KI-Systeme, die über Jobbewerbungen, Kreditvergaben oder gar in der Justiz entscheiden? Wenn ja, unter welchen Auflagen? Werte verankern. Wir müssen dafür sorgen, dass KI-Systeme unsere demokratischen und ethischen Werte widerspiegeln. Fairness, keine Diskriminierung, Transparenz und Privatsphäre. Wir wollen keine undurchsichtigen Algorithmen, die möglicherweise rassistische oder weltanschaulich religiöse Vorurteile verinnerlicht haben. Der EU-AI-Act versucht, Rahmenbedingungen zu setzen. Das ist der weltweit erste Versuch, KI umfassend gesetzlich zu regeln. Statt alles über einen Kamm zu scheren, verfolgt der AI-Act einen risikobasierten Ansatz. Konkret ausgemalt sieht das wie eine Pyramide aus. Am Kopf in der Spitze also ist das inakzeptable Risiko und das sollte verboten werden. Zum Beispiel Systeme, die Menschen manipulieren oder für Social Scoring, wie in China, eingesetzt werden. Meine Meinung. Hohes Risiko sollte streng reguliert werden. KI in kritischen Bereichen wie Medizin, Technik, Personalwesen, Justiz oder bei der Steuerung von Wasser- und Stromnetzen muss intensiv streng geprüft werden, bevor sie auf den Markt kommen. Bei begrenztem Risiko gibt es zumindest Transparenzpflicht, also Chatbots oder Deepfakes. Hier müssen Nutzer klar darüber informiert werden, dass sie mit einer KI interagieren oder einen künstlich erzeugten Inhalt sehen. Und dann gibt es vielleicht auch Bereiche mit geringem Risiko. Die große Mehrheit der KI-Anwendungen wie Spamfilter oder KI in Videospielen. Zum Abschluss, die Metamorphose des Maschinenbildes, die ich 1979 beschrieb, ist in vollem Gange. Der Artikel von damals zeigt jedoch mit der heutigen Weiterentwicklung, dass diese Richtung der Entwicklung tief angelegt ist in der Natur des ganzen Prozesses. Von Samuels Dame zu AlphaGo, von Vorteilen zu realen Herausforderungen, die KI-Evolution zeigt, dass Intelligenzsubstrat unabhängig ist. Hintons Weg von der Neurobiologie zur KI mahnt uns, wir schaffen etwas Größeres als uns. Lassen Sie uns diskutieren, wie wir es lenken können. Ich bedanke mich.
Und das war's auch schon wieder von der neuen Folge K2Go. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn dem so ist, würden wir uns natürlich über ein Like oder ein Abo freuen. Oder für alle, die auf Spotify hören, natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns als Netzwerk wirklich enorm. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das neue Format fandet, ob wir das öfter machen sollen. Und wir haben im Anschluss auch noch eine Diskussion mit Professor Dr. Fischbach führen dürfen. Und die verlinke ich euch gern unten in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein, war einige interessante News noch mit dabei. Und ansonsten sehen wir uns in der Community. Ich freue mich, danke fürs Zuhören und ciao.